HR Info. Hessen.
Mit Aydoğan Makasci. Millionen Arbeitsplätze, die wegfallen und wirtschaftlich eine heillose Katastrophe. Das hatten viele Branchen vor Einführung des Mindestlohns befürchtet. Darunter viele Gastronomen, Putzfirmen und Zeitungszusteller. Der Mindestlohn ist trotzdem gekommen und jetzt gibt es ihn schon ein halbes Jahr. Natürlich auch in Hessen. 8,50 Euro pro Stunde, so hoch ist der Mindestlohn, egal in welchem Gewerbe. Dem Arbeitsmarkt in Deutschland geht es weiter gut, Jobverluste gab es wenige. Aber hat sich die Situation für die Arbeitnehmer in Hessen denn wirklich verbessert? HR-Info-Reporterin Juli Rutsch hat Antworten gesucht.
Die Frau aus Mittelhessen möchte lieber anonym bleiben. Sie hat als Aushilfe in einem Baumarkt gejobbt, Regale sortiert und an der Kasse bedient. Sie hat den Umstieg auf den Mindestlohn miterlebt. Am Anfang, sagt sie, war er ein Gewinn.
Bevor der Mindestlohn kam, gab es pro Stunde 7,40 Euro. Jetzt, nachdem der Mindestlohn eingeführt worden ist, im Januar haben sie natürlich auf 8,50 Euro Stundenlohn erhöht.
So verdient sie rund 1 Euro mehr pro Stunde für dieselbe Arbeit. Doch der Euro mehr gleicht sich schnell wieder aus, beklagt sie. Denn seit dem Mindestlohn darf sie ihre 8 Arbeitsstunden pro Woche nicht mehr an einem Tag ableisten. Sie muss seitdem mehrmals die Woche zur Arbeit erscheinen, teilweise bis zu 4-mal für jeweils 2 Stunden.
Sodass ich eben häufiger kommen muss und keine Pausen mehr dazwischen abgerechnet bekomme. Denn ab 3 Stunden am Stück arbeiten gibt es erst eine 1/4 Stunde Pause. Und so umgehen die Arbeitgeber eben im Baumarkt, dass ich die Pausen abgerechnet bekomme und arbeite somit mehr und häufiger für sie.
Und das wirkt sich auch negativ auf Überstunden und ihre Bezahlung aus.
Ich arbeite 1 Stunde umsonst und das war eben früher, als ich eben 8 Stunden am Stück gearbeitet habe, war das okay gewesen, dass ich 1/2 Stunde eher komme, 1/2 Stunde später. Aber wenn ich das jetzt 3-mal die Woche mache, dann sind das schon wieder 3 Stunden, die ich umsonst arbeite. Und das rechnet sich dann schon auf den Monat gesehen.
So verliere sie durch die unbezahlten Stunden fast die Hälfte dessen, was sie durch den Mindestlohn mehr verdient. Dass Unternehmen gerade durch unbezahlte Überstunden versuchen, die Ausgaben wieder reinzuholen, das sieht auch Kai Eickerwolf vom Deutschen Gewerkschaftsbund Hessen-Thüringen. Über eine Hotline können sich beim DGB Arbeitnehmer aus ganz Deutschland beschweren. Er sagt, auch nach einem halben Jahr gibt es immer noch Unternehmen, die den Mindestlohn gar nicht zahlen.
Da gibt es viele Klagen. Wenn man selber mal Taxi fährt und den Taxifahrer vielleicht anspricht, erlebt man das unter Umständen auch, dass der einem dann erzählt, dass er nicht den Mindestlohn erhält. Das ist mir so passiert zuletzt. Es gibt offensichtlich schon noch einige Arbeitgeber, die versuchen, den zu umgehen.
Besonders betroffen sind davon Mitarbeiter in Gaststätten und Hotels, auf dem Bau sowie Reinigungskräfte. Hier empfiehlt Eickerwolf, sich an den Zoll als Aufsichtsbehörde zu wenden oder an die zuständige Gewerkschaft. In anderen Branchen sei der Mindestlohn jedoch angekommen. Der DGB könne neben den Tricks von Arbeitgebern auch positive Auswirkungen des Mindestlohns erkennen.
Es ist ja auch ein Schritt weg von dem immer weiter sich ausdehnenden Niedriglohnsektor hier in Deutschland. Wir haben hier im europäischen Vergleich mittlerweile ein sehr großes Ausmaß an Niedriglohnbeschäftigung. Der Niedriglohnsektor in Deutschland ist einer der größten in Europa. Und der Mindestlohn ist da eben eine Maßnahme, um dem entgegenzusteuern.
Außerdem seien durch den Mindestlohn die sogenannten Minijobs weggefallen, was die Gewerkschaften sehr begrüßen. Denn Angestellte würden so nicht mehr als billige Arbeitskräfte missbraucht werden. Die Angestellte aus Mittelhessen hat ihren Job im Baumarkt mittlerweile an den Nagel gehängt. Sie will sich jetzt nach einer anderen Arbeit umschauen.
Wir haben es gerade gehört, beim Mindestlohn läuft noch nicht alles rund. Professor Stefan Sell ist Arbeitsmarktforscher an der Universität Koblenz. Er hat sich mit dem Mindestlohn und seinen Folgen intensiv auseinandergesetzt und ich habe ihn gefragt, Herr Sell, können denn mehr Menschen jetzt leben von ihrer Arbeit? Das war ja ganz am Anfang mal die Idee hinter dem Mindestlohn.
Naja, es hat schon einen Anstieg gegeben, vor allem bei denjenigen, und da gab es, das dürfen wir nicht vergessen, mehrere Millionen, die also unter 8,50 Euro verdient haben, teilweise 5, 6 Euro in der Stunde. Von denen, die haben sich sicherlich deutlich besser gestellt, weil ja gleichzeitig, und das kann man schon sagen, jedenfalls bis zum jetzigen Zeitpunkt in aller Vorsicht, die von vielen Wirtschaftswissenschaftlern befürchteten massiven Beschäftigungsverluste bislang nicht eingetreten sind. Also insofern sind die tatsächlich nach oben gehoben worden. Jetzt kommt aber wie immer im Leben das Aber. 8,50 Euro, nicht wahr, in der Stunde brutto. Wenn man das hochrechnet, dann ist das in vielen Gegenden sicherlich kein Einkommen, von dem man irgendwie besonders toll leben kann. Und es ist also insofern ein halber Erfolg, ja.
Viele Kritiker haben ja gewarnt, würde der Mindestlohn eingeführt, würden viele Arbeitsplätze verloren gehen. Ist das denn passiert?
Nein, definitiv ist das zum jetzigen Zeitpunkt nicht eingetreten. Ich sage selber zum jetzigen Zeitpunkt, weil es durchaus so sein kann, dass die befürchteten Beschäftigungsverluste möglicherweise mit einem gewissen Zeitverzug in der zweiten Jahreshälfte an der einen oder anderen Stelle eintreten werden. Das wird vor allem Ostdeutschland, einige Regionen in Ostdeutschland betreffen können. In Westdeutschland kann man unisono sagen, hat der Arbeitsmarkt das locker weggesteckt. Insofern Entwarnung. Wo man keine Entwarnung geben kann, ist bei den Minijobs. Deren Zahl ist tatsächlich überdurchschnittlich zurückgegangen. Das hat aber jetzt noch einen anderen, viel wichtigeren Grund. Denn durch die Tatsache, dass auch für Minijobs ja der Mindestlohn von 8,50 Euro gilt, der ja für den Arbeitgeber noch höher ist, der Arbeitgeberlohn ist ja höher als die 8,50 Euro, haben sich die Minijobs überdurchschnittlich stark verteuert. Denn früher hat man da oft 5, 6 Euro gezahlt, weil ja die Betroffenen brutto für netto bekommen haben. Das war ja der Vorteil für die Minijobber. Und da sehen wir jetzt schon, dass einige Unternehmen hingehen, die Zahl der Minijobs reduzieren. Das heißt aber nicht, dass deswegen die Arbeit weggefallen ist. Wir wissen noch nicht genau, ob nicht ein Teil der weggefallenen Minijobs schlichtweg umgewandelt wurde in normale Teilzeitbeschäftigung.
Ihre Zwischenbilanz nach jetzt 6 Monaten, der Mindestlohn, vielleicht die zweitbeste, aber letztlich eine gute Lösung?
Ja, es ist auf alle Fälle vor dem Hintergrund, dass wir vor dem gesetzlichen Mindestlohn über Millionen Arbeitnehmer geredet haben, die zwischen 5 und 6 Euro in der Stunde verdient haben, muss ich sagen, ist es ein sozialer Fortschritt, wenn auch mit Einschränkungen. Man könnte sich was Besseres wünschen, aber man sieht ja bereits nach wenigen Monaten, das große Wegeklage ist ausgeblieben. Ich darf an dieser Stelle nur darauf hinweisen, dass da, wo noch richtig geklagt wird, beispielsweise Hotel- und Gaststättenbereich, dass dort nicht gegen den Mindestlohn an sich geklagt wird, sondern, was viele Hörer nicht wissen, die haben ein ganz anderes Problem, nämlich mit dem Arbeitszeitgesetz. Denn jetzt durch die Mindestlohnkontrollen wird bei vielen Betrieben erkennbar, dass sie gegen das Arbeitszeitgesetz verstoßen. Und deswegen wird dort eine Riesenfront aufgebaut. Aber das ist kein Problem des Mindestlohnes, sondern ein Problem des Arbeitszeitgesetzes. Und insofern eine vorsichtig optimistisch positive Bilanz, ja.
HR Info, Hessen.
Rund 700 Männer und Frauen sind inzwischen aus Deutschland in den sogenannten Dschihad, also den Heiligen Krieg, nach Syrien oder in den Irak gegangen. Wie das hessische Innenministerium HR Info bestätigt hat, sind aus Hessen bislang mindestens 120 Islamisten ausgereist. Jeder vierte von ihnen sei schon wieder zurück. Volker Siefert aus der HR Info Politikredaktion recherchiert in diesem Bereich und ich habe ihn gefragt, Volker, wo steht Hessen bei den Ausreisen in den Dschihad denn im Vergleich?
Ja, mit dieser Zahl, die vom hessischen Innenministerium erstmals bekannt gegeben wurde, 120, ist Hessen trauriger Spitzenreiter. Das kann man, da muss man jetzt ein bisschen in die Mathematik gehen, einfach aufgrund der Größe und der Bevölkerung sehen. Baden-Württemberg oder Bayern haben rund doppelt so viel Einwohner wie Hessen, haben aber nur etwa 40 Ausreisen. Jetzt kann man sagen, gut, ländliche Räume und so weiter. Wir nehmen NRW, ein absoluter Schwerpunkt der Salafisten-Szene, Rhein-Ruhr-Schiene. NRW hat knapp 200 Ausreisen, dreimal so viel Einwohner. Das heißt, man könnte jetzt, wenn man die hessischen Verhältnisse nimmt, auf NRW übertragen von 360 ausgehen. Man kann es drehen und wenden, wie man will. Hessen ist der Schwerpunkt der dschihadistischen Ausreisen in Deutschland.
Wie erklärt sich diese ja fast schon dramatische Zahl?
Also die Nähe zum Frankfurter Flughafen, die gute Logistik hier, das wäre zu kurz gegriffen. Es gibt natürlich einige Problemzonen hier im Frankfurter Bereich. Das ist die Gruppe um Dawa FFM, die sehr früh schon radikalisiert hat. Und dieses Radikalisieren vor 5, 6, 7 Jahren, das trägt jetzt seine Früchte, vor allem in den Umstädten von Frankfurt, Rüsselsheim, Offenbach, Hanau, das sind so Städte, wo sich kleine Keimzellen entwickelt haben, aus Frankfurt heraus. Und die gehen jetzt richtig ans Eingemachte, die gehen an die Jugendlichen ran. Wir haben einen hohen Migrantenanteil, das ist sicher auch ein Problem dabei. Mangelnde Integration wird da deutlich. Der Anteil von Migranten in der Dschihadisten- bzw. Salafisten-Szene ist extrem hoch, weit über dem Durchschnitt der Bevölkerung. Da kommt einiges zusammen.
Was unternimmt denn die Landesregierung dagegen?
Beobachten ist das Stichwort. Polizei und Verfassungsschutz tun das. Es gibt auch ein Präventionsprogramm. Da hat Hessen nicht gekleckert, sondern geklotzt. Es hat das größte Präventionsprogramm aufgelegt aller Bundesländer. Wir wissen und ahnen jetzt auch, warum, weil das größte Problem aller Bundesländer. Die SPD will das Thema jetzt nach der Bekanntgabe der Zahlen in den Innenausschuss bringen und dort zur Sprache bringen, wie denn die Überwachung dieser 40 rückgekehrten Dschihadisten stattfinden soll. Auch das ist logistisch kaum darstellbar, die alle zu überwachen. Auch wenn nicht jeder von denen ein potenzieller Terrorist ist, ist es doch ein Gefahrenrisiko, was auch die Rückkehrer mit sich bringen.
Hessen hatte bislang als einziges Bundesland ja keine Zahlen genannt. Warum denn?
Weil man bisher gesagt hat, man hätte eine Absprache berücksichtigt, die zwischen den Innenministerien der Länder und des Bundes bestanden hätte, keine länderspezifische Zahlen rauszugeben. Letzte Woche haben wir da mal nachgefragt und da hieß es, ja gut, diese Absprache würde auf der Innenministerkonferenz, die war Ende letzter Woche, besprochen. Und siehe da, diese Absprache, wenn es sie denn noch gegeben hat, Hessen hält sich jetzt auch nicht mehr dran. Und das ist sinnvoll, damit wir Klarheit haben an dieser Stelle.
Vielen Dank für die Information, Volker Siefert. Wir haben es gerade im Gespräch gehört, aus Hessen sind schon 120 Islamisten ausgereist, um sich dem IS, also dem Islamischen Staat, anzuschließen und im Dschihad zu kämpfen. Sie kommen unter anderem auch aus Hanau. Eine Recherche von HR Info zeigt, auch dort gibt es eine Gruppe von Islamisten, von denen mindestens 4 in den Dschihad gezogen sein sollen. Volker Siefert zeigt auf, wer hinter der Salafistengruppe in Hanau steckt.
Der türkischstämmige Samet D. kommt aus Hanau. Er hat dort einen Schulabschluss gemacht und beim TSV Hanau Fußball gespielt. Heute kämpft der 21-Jährige offenbar an einem unbekannten Ort in Syrien oder dem Irak auf Seiten einer islamistischen Miliz. In einem Video ist er mit einem Tarnfleckentuch vor dem Gesicht zu sehen. Er redet seinen Glaubensbrüdern zu Hause ins Gewissen.
Und ihr sitzt in den Ländern und trinkt Milch. Ihr trinkt Milch. Ihr isst euer Döner ganz schön, ganz chillig. Wenn du die Nähe hast, wenn du es willst, so frage deinen Herren. Frage deinen Herren um den Weg nach Syrien, um den Weg nach Ascham. Und Allah wird es dir geben, inshallah.
Wie konnte es so weit kommen, dass Samet, Derim, Saifullah und Yalcin in den Dschihad gezogen sind? Wer sich in Hanau umhört, bekommt immer wieder denselben Hinweis. Samet und die anderen sollen sich unter dem Einfluss von Aziz M. radikalisiert haben. Niemand will offen ins Mikrofon über den Anführer der Gruppe sprechen. Es herrscht ein Klima der Angst. Aziz M. ist Mitte 20. Er betreibt einen Asia-Imbiss in der Hanauer Innenstadt. Freitags soll er manchmal in einer Moschee im Hanauer Stadtteil Lamboy predigen. Ortstermin vor der Moschee. Sie befindet sich im ersten Stock eines mit Schindeln verkleideten, baufällig aussehenden Hauses. Etwa 20 junge Männer in schwarzer Kleidung und mit Flaumbart kommen nach dem Gebet heraus.
Ich bin vom Hessischen Rundfunk. Ich würde gerne mit Ihnen über den Dschihad sprechen und über Samet und Yalcin und Derim. Möchten Sie mir dazu Antworten geben, wie Sie sich vorbereiten auf den Dschihad?
Die jungen Männer aus der Gruppe schweigen. Aziz M. ist offensichtlich nicht anwesend. Einige Gesichter von Moscheebesuchern finden sich auf einem etwa 1,5 Jahre alten Foto der radikal-salafistischen Gruppe. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Offenbach bestätigt auf Anfrage, dass sowohl der Asia-Imbiss als auch die Moschee dem Staatsschutz bekannt sind. Der Verfassungsschutz bestätigt, die Moschee sei als Anlaufstelle der salafistischen Szene bekannt. Die Polizei ermittelt in verschiedenen Fällen wegen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat. Ein juristischer Begriff für Fälle, in denen sich jemand einer ausländischen militärischen Gruppierung anschließt. Und was weiß die Stadt Hanau über die Gruppe und die Moschee als Treffpunkt? Sie schweigt zu der Gruppe. Dass in der Ruhrstraße in Hanau-Lamboy eine Moschee existiert, räumt die Stadt zwar ein, sie habe der Moschee sogar eine Baugenehmigung erteilt, wer sie nutze, könne man aber nicht sagen. Gut möglich, dass Aziz M. seine Ideologie weiter in der Moschee verbreiten kann. Samet D. ist vielleicht nicht der Letzte, der aus Hanau in den Dschihad gezogen ist.
Egal, ob du stark bist, Rambo bist oder ein kleiner Junge bist, es spielt keine Rolle, wie du aussiehst. Du musst nicht ein Anabol-Junkie sein, der auf 3 Meter breit ist. Auch kleine Jungs sind hier. Und Wallahi, Allah ist unser Zeuge. Die kleinen Jungs sind die stärksten Jungs, die an der Front kämpfen. Ohne Furcht.
HR Info. Hessen.
Ein flirrender Hitzeteppich über Hessen, Temperaturen bei bis zu 40 Grad. Das gibt's bei uns jetzt wirklich nicht so oft und deshalb gehen auch viele gerade vor der Hitze in die Knie und wünschen sich nur eins, dass es endlich wieder kühler wird. Dabei geht's doch eigentlich nur darum, mit der Hitze richtig umzugehen,
oder?
Ich habe auch so einen Sonnenschirm daheim. Ja, das werden wir dann demnächst mitnehmen.
Keine großen Aktivitäten, alles leicht, locker, ruhig. Und dann funktioniert das. Ist doch schön, dass es so warm ist.
Man soll sich nicht so anstrengen.
Und gegen Sonnenbrand hilft die Haut mit Zitrone einreiben. Das hilft nämlich besser als Salbe gegen den Brand. Mache ich immer, wenn ich einen leichten Brand habe. Einfach mit einer Zitrone einreiben.
Ja, wenn es denn hilft. Das Thermometer steigt weiter und die Köpfe, die rauchen. Gerade in der Schule, in einer Klasse mit an die 30 Schülern, kann die Luft dick werden und das Denken schwer fallen. Deshalb gab es früher hitzefrei, wenn um 10 Uhr im Schatten 25 Grad erreicht wurden. Clevere Schüler legten das Thermometer in die Sonne, solche Geschichten kennt jeder. Wie ist das aber heute? Sabine Hart berichtet.
Ich finde schon, dass es im Klassenraum viel zu warm ist, wenn die Sonne auf jeden Fall draußen scheint. Und man hat auf jeden Fall keine Lust auf Schule, noch dann, wenn Sommer ist. Man will halt lieber rausgehen, sich bewegen, Sport machen und nicht nur rumsitzen und schwitzen.
Hitzefrei heißt das Rezept gegen Schwitzen im Klassenzimmer. Wegen der Sommerzeit muss heutzutage in einem für das Schulgebäude repräsentativen Klassenzimmer um 11 Uhr die Temperatur auf 25 Grad steigen. Dann ist in der Regel nach der 5. Stunde die Schule aus.
Definitiv Hitze. Frei wäre gut. Also man wird schnell müde und man hat auch irgendwie keine Lust mehr. Man kann sich einfach nicht mehr konzentrieren. Es macht eigentlich überhaupt gar keinen Sinn mehr, dann noch im Unterricht zu sitzen.
Aber Achtung, es gibt Ausnahmen. Zum Beispiel bei Schulen mit Ganztagsbetreuung. Eltern, die tagsüber nicht zu Hause sind, erwarten mit Recht, dass der Nachwuchs nicht plötzlich nach der 5. Stunde vor der Tür steht. Deshalb ist geregelt, auch wenn der Unterricht mittags eingestellt wird, müssen die Kinder bis Klasse 10 dann in der Schule betreut werden. Bevor es hitzefrei gibt an den heißen Tagen, gibt es aber auch noch andere Möglichkeiten. Der Erlass des Kultusministeriums sieht vor, dass, so wörtlich, alternative Formen des Unterrichts gewählt werden können. Das heißt zum Beispiel keine Arbeit schreiben, einen Film gucken oder den Unterricht in den Wald verlegen.
Also wenn es drin so 30 Grad hat, dann ist das nicht mehr so schön. Die Lehrer haben Verständnis, weil sie dann auch ein bisschen weniger Stoff durchnehmen in der Stunde. Die sind da schon relativ nachsichtig, so ja, es ist heiß, ist okay, machen nicht ganz so viel.
Eine weitere Möglichkeit ist, wenn schon Schule, dann wenigstens keine Hausaufgaben. Freie Zeit für den Besuch im Schwimmbad also. Was gemacht wird, entscheidet die Schulleitung und sie soll sich mit den umliegenden Schulen absprechen.
Man will bei dem schönen Wetter ja eigentlich seine Freizeit genießen, das Wetter genießen und dann hier bis 5:30 zu sein. Der Tag ist dann quasi um, das ist dann anstrengend, ist klar. Hitzefrei wäre schon gut.
Für die älteren Schüler gibt es das leider nicht mehr. Die Regeln für einen früheren Schulschluss an heißen Sommertagen gelten nicht für die Oberstufe.
Sommer, Sonne, Badewetter, Temperaturen weit über 30 Grad. Der Sommer in Hessen wird wohl noch ein paar Tage bleiben, aber so ein Wetter bringt auch immer Belastungen für den Körper mit sich. Zum Beispiel durch das Ozon, das am Boden entsteht und Atemwege belastet. Experten in Hessen haben vor den erhöhten Werten gewarnt. Und warum, das erklärt uns Tobias Klein aus der Umweltredaktion. Tobias, was macht das Ozon am Boden mit uns denn?
Laut Umweltbundesamt leiden viele Menschen bei hoher Ozonkonzentration vor allem an Reizungen, also zum Beispiel der Augen und der Schleimhäute, also die Augentränen, man bekommt einen Hustenreiz. Ja, und das Ganze wird dann oft auch noch begleitet von Kopfschmerzen. Besonders betroffen sind aber auch noch die Atemwege, entweder auch hier durch Reizungen der Schleimhäute in den oberen Atemwegen. Aber das Ozon kann auch tiefer in die Lungen eindringen, also gerade dann, wenn man tief einatmet, also bei körperlicher Belastung, und dort kann das Gewebe geschädigt werden oder es kann zu Entzündungen führen. Und es gab da auch schon Untersuchungen. Laut Umweltbundesamt kann sich bei reger körperlicher Aktivität im Freien bei hohen Ozonwerten die Lungenfunktion zumindest kurzfristig vermindern. Und das Amt schätzt, dass ungefähr 10-15% der Bevölkerung besonders empfindlich auf Ozon reagieren.
Wie entsteht denn das Ozon am Boden überhaupt?
Da müssen zwei Bedingungen erfüllt sein. Einerseits braucht es eine intensive UV-Einstrahlung und um besonders hohe Ozonwerte zu erreichen, muss das dann auch über mehrere Tage hinweg so sein. Und zweitens müssen Schadstoffe in der Luft sein. Und das ist ja sowieso der Fall, weil wir ja die ganze Zeit unsere Autoabgase in die Luft pusten. Und dann vollzieht sich eine recht komplexe chemische Reaktion. Ich vereinfache das Ganze jetzt mal ein bisschen. Also der Sauerstoff in der Luft reagiert durch die starke UV-Einstrahlung mit bestimmten Schadstoffen in der Luft, genauer gesagt mit dem Stickstoffdioxid, und dabei wird dann das Ozon gebildet. Das fängt am Vormittag an, in der Regel hat man am späten Nachmittag dann die höchste Konzentration und dann nimmt das Ozon in den Abendstunden und in der Nacht wieder ab.
Wenn die Ozonwerte ansteigen, was sollte man denn da machen?
Man sollte vor allem körperliche Belastungen im Freien vermeiden, also möglichst keinen Sport treiben. Schwere Gartenarbeit beispielsweise sollte man auch lieber bleiben lassen. Es gibt bestimmte festgelegte Schwellenwerte für das Ozon. Wenn die überschritten werden, dann gehen die Warnungen der Behörden auch heraus. Und an die sollte man sich dann auch möglichst halten. Das Amt empfiehlt allerdings den Menschen auch immer noch möglichst auf das Auto zu verzichten, denn die Abgase sind eben nun mal ein wesentlicher Grund dafür, dass wir diese hohen Ozonwerte überhaupt bekommen.
HR Info, Hessen.
In diesen Tagen hat die CDU ihren 70. Geburtstag gefeiert. 70 Jahre CDU, das gilt natürlich auch für den Hessischen Landesverband. Im November 1945 hat der sich gegründet und innerhalb der Bundes-CDU galten die Hessen am Anfang als links. Das hat sich später grundlegend geändert. Die hessische CDU um Dregger, Kanter und Koch hatte den Ruf, innerhalb der CDU besonders konservativ zu sein. Ja, und heute, als Teil einer schwarz-grünen Koalition, da ist wieder eine Kurskorrektur nötig. Unser Landtagskorrespondent Christopher Plass über den Weg vom Stahlhelm zum Kuschelkurs, obwohl das Lied, das jetzt kommt, keine Kuschelmusik ist.
Als 1985 der Titel Burning Heart auf den Markt kam, da war in Hessen Walter Wallmann, CDU-Landeschef, und der hessische Partei-Hardliner Alfred Dregger führte die Bundestagsfraktion. Es ist beim besten Willen nicht vorstellbar, dass Wallmann oder Dregger zu den Klängen dieser Rocky-Hymne in einen Landesparteitag eingezogen wären. Die Zeiten und die CDU waren anders. Heute, 30 Jahre später, lässt sich Volker Bouffier feiern, wenn Burning Heart Stimmung auf den Parteitagen macht. Signal: Wir sind modern. Vorbei die Zeiten, als die SPD die CDU als Stahlhelmtruppe verspottete und diese sich ausdrücklich als antisozialistischer Kampfverband verstand. Der erzkonservative Ex-Vorsitzende Alfred Dregger formulierte das Credo seiner Politik so:
Sozial, aber nicht sozialistisch, sie ist liberal, aber nicht liberalistisch, und ich sage, sie ist auch national, aber nicht nationalistisch.
Die Leistung Dreggers aus Parteisicht war es, dass er mit betont konservativem Zuschnitt die CDU in Hessen fast zur absoluten Mehrheit führte.
Er hat aus seiner relativ kleinen Volkspartei, die große Volkspartei der Mitte in Hessen, gemacht,
sagte später Roland Koch. Dregger, Kanter, Koch, sie alle standen für ausgeprägten Konservatismus. Auch Volker Bouffier, der heutige Parteichef, ist natürlich in diesem Parteiumfeld groß geworden. Nach der CDU-Spendenaffäre im Jahr 2000 empörte sich beispielsweise die damalige Landtagsabgeordnete Priska Hinz von den Grünen in einem Telefoninterview, dass Bouffier namens der CDU
einen Ministerpräsidenten per Beschluss verteidigt und den Rücken stärkt, der gelogen und betrogen hat. Das ist ein echtes Gruselkabinett.
Heute sitzen Hinz und Bouffier zusammen im Kabinett. Und der CDU-Landesvorsitzende greift auf, was man früher in der Hessen-CDU als Teufelszeug gegeißelt hätte. Zum Beispiel die sogenannte Homo-Ehe. Bouffier zeigt Verständnis für grüne Wünsche, bleibt aber natürlich noch beim Nein.
Es gibt in unserem Land eine ganze Menge Menschen, die an dieser einen Stelle sagen: Nein, das wollen wir nicht gleichstellen.
Gleichzeitig outet sich CDU-Nachwuchs, der die Homo-Ehe nicht verdammt. Früher undenkbar. Das hat mit gesellschaftlichem Wandel zu tun, passt aber auch in die Strategie. Die Hessen-CDU muss sich wie überall fragen, wie sie für urbane, liberalere Milieus wieder attraktiver werden kann. Konservatives Image abstreifen will auch die junge Landtagsabgeordnete Astrid Wallmann.
Es stimmt, es gibt ein Image der CDU. Und ich glaube, dass die Koalition mit den Grünen sicherlich auch hilft, das eine oder andere Vorurteil abzubauen.
Andererseits muss die Landespartei ihre konservative Stammwählerschaft im Auge behalten. Bei der Europawahl 2014 verlor die CDU in Hessen stark. Die AfD schnellt nach oben. Ein Warnschuss. Volker Bouffier erzielt als Landesvorsitzender bislang Traumergebnisse. Die Partei stützt seinen machterhaltenden Kurs. Was nicht heißt, dass dieser Kurs überall in der CDU mit Applaus bedacht wird.
Das war die Sendung HR Info Hessen. Die gibt's auch nächste Woche wieder. Ich bin Aydoğan Makasci.